Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Viele meiner Bekannten sind in den letzten 7 Jahren fortgegangen. Viele haben sich eine Wohnung in einer anderen Stadt gekauft, um dort im Notfall unterzukommen. Wir denken auch darüber nach. Es ist klar, dass wir ein ruhiges Leben, wie wir es vor 2014 hatten, hier nie wieder führen können. Wir werden immer mit der Bedrohung leben müssen. Deshalb ist es gut, einen Ort zu haben, wohin man zumindest während der Kämpfe ausweichen kann.
Dieser Mann lebt in der Ostukraine. Zwar nicht in den sogenannten Volksrepubliken Luhansk oder Donetsk, aber nahe an der russisch-ukrainischen Grenze. Seit fast 8 Jahren lebt er wie alle anderen dort mit der ständigen Bedrohung einer möglichen russischen Invasion. Aber in den letzten Wochen verhärtet sich der Verdacht, dass Russland tatsächlich einmarschieren könnte in die Ukraine und weitere Teile des Landes einnehmen könnte. Was macht das mit den Menschen dort, die schon seit 8 Jahren mit der Bedrohung leben? Wie reagieren sie darauf? Ich bin Margarete Wohlan und Thomas Franke berichtet aus der Ukraine seit mehr als 20 Jahren, auch über die Annexion der Krim und den Krieg in der Ostukraine dort. Er hat sich nun umgehört bei den Menschen, die er lange kennt, wie sie die Drohgebärden Russlands sehen und wie sie sich auf was auch immer vorbereiten.
So klang das Zentrum von Severodonetsk, als ich vor 3 Jahren dort war. Vor dem großen Kulturhaus mit dem Säulenportal fuhren Jungs Skateboard, Mädchen übten Rad zu schlagen. Severodonetsk ist eine sogenannte Monostadt, gebaut in den 50er Jahren um ein Chemiewerk herum. Der Krieg ist nur wenige Kilometer entfernt. Offiziell leben dort etwa 100.000 Menschen. In Severodonetsk haben viele Flüchtlinge aus dem besetzten Luhansk eine Bleibe gefunden. Eine von ihnen ist Irina. Irina ist nicht ihr richtiger Name. Sie hat Angst, dass ihre Eltern, die noch in Luhansk leben, Ärger bekommen, wenn sie ein Interview gibt. Irina sorgt sich, bereitet sich auf einen möglichen Vormarsch russischer Truppen nach Severodonetsk vor.
Ich schaue im Internet nach, was in einen Notfallkoffer gehört. Vor allen Dingen alle nötigen Papiere, dann warme Kleidung zum Wechseln, Medikamente und unverderbliche Lebensmittel wie Cracker, Wasser, Konserven für mindestens eine Woche. 2014 hatten wir so etwas schon mal, mit dem Unterschied, dass ich mir damals ganz sicher war, dass so etwas niemals passieren kann. Aber dann wurde es doch ernst und ich musste Luhansk verlassen.
Ihre Tochter war damals noch ein Kind, jetzt ist sie eine Teenagerin.
2014 hat sie auch schon alles begriffen. Sie weiß, was passieren kann. Aber ihr Optimismus stützt mich. Sie sagt, Mama, man muss im Jetzt leben. Es wird schon alles gut. Du machst dir umsonst solche Sorgen.
Es bleibe den Leuten selbst überlassen, sich vorzubereiten, klagt Irina.
Man könnte doch Zivilschutz- oder Erste-Hilfe-Kurse organisieren, den Kindern erzählen, wo sie bei einem Angriff Schutz finden. Aber wahrscheinlich will die Regierung keine Panik schüren. Mir scheint aber, wenn man gewarnt ist und genau weiß, wohin man in so einem Fall laufen muss, was man tun und mitnehmen muss, dann ist man ruhiger. Aber bisher sehe ich nichts dergleichen.
Auch Marina Tereschenko ist 2014 aus dem besetzten Luhansk auf die ukrainisch kontrollierte Seite geflohen. Auch sie lebt in Severodonetsk.
Im Radio bringen sie immer mal wieder Nachrichten über einen möglicherweise bevorstehenden Einmarsch, aber nur sehr selten. Die lokalen Medien, gedruckte Zeitungen oder Online-Portale berichten fast gar nicht darüber. Die privaten Fernsehsender auch nicht. Da geht es eher um die Eröffnung von Schwimmbädern, um neue Wohnungen für Binnenvertriebene oder irgendwelche Erfolgsgeschichten, aber nicht um einen Einmarsch Russlands.
Marina Tereschenko ist Journalistin, arbeitet für Swayi City, ein Online-Portal, das für und über Binnenvertriebene berichtet.
Hier in Severodonetsk gab es eine Phase, so von 2018 bis 2020, da sind die Leute zur Arbeit nach Europa gefahren, weil Russland ja der Feind ist. Jetzt aber sagen viele, scheiß drauf, ich fahre nach Russland, die werden schon nicht angreifen. Ich denke, die Leute haben den Krieg satt.
Sie macht sich keine Illusionen. Im Zweifelsfall werde Russland nichts aufhalten.
Nichts. 2014 hat Russland auch nichts aufgehalten.
Sie habe trotzdem keine Angst.
Seit ich 2014 Lugansk verlassen musste, fürchte ich nichts mehr. Was damals noch furchteinflößend war, ist es jetzt nicht mehr.
Diese Sicht sei weit verbreitet, sagt der Soziologe Denis Kobzin. Immer mehr Menschen im Osten der Ukraine hätten sich an den Krieg gewöhnt. Kobzin lebt in Charkiw, arbeitet dort am Institut für Sozialforschung. Die Stadt mit rund 1,5 Millionen Einwohnern ist nur eine gute halbe Stunde mit dem Auto von der Grenze nach Russland entfernt.
Als Soziologe kann ich sagen, dass der Krieg immer noch das Thema Nummer eins ist. Aber es wächst die Zahl der Leute, deren Interesse an ihm sinkt. Das variiert von Region zu Region. Im Gebiet Donetsk zum Beispiel habe ich mich gewundert. Dort haben bis zu 30% der Menschen aufgehört, sich überhaupt für den Konflikt zu interessieren. Nach 7 Jahren wissen alle, wer gut, wer schlecht ist. Die Information wiederholt sich. Es gibt nichts Neues mehr. Außerdem wächst eine junge Generation heran, für die der Krieg bereits ein natürlicher Bestandteil ihres Lebens ist. Sie sind mit ihm groß geworden. Sie haben sich an ihn gewöhnt. Und ich glaube, mit der Zeit wird die Zahl dieser Menschen noch steigen.
Die Menschen in der Ostukraine haben sich also an den Krieg gewöhnt, der für sie seit Februar 2014 herrscht. Ich unterbreche an dieser Stelle die Reportage von Thomas Franke für einen kurzen Faktencheck. Was hat Russland in diesem Jahr an der Grenze zur Ukraine tatsächlich gemacht? Und sind diese Aktionen Anlass, sich Sorgen zu machen, wie viele westliche Experten sagen? Unser Moskauer Korrespondent Florian Kellermann fasst zusammen.
Ende März 2021 zog Russland massiv Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammen, so viele wie seit 2015 nicht mehr. Im Internet tauchten Videos mit Panzerkolonnen auf, auch von Lazarettzelten, die eilig an der Grenze aufgeschlagen wurden. Die EU-Kommission bezifferte das russische Aufgebot auf über 150.000 Soldaten, die Ukraine sprach von 80.000 Soldaten. Die Truppen bildeten dabei einen Ring um die über 2000 Kilometer lange russisch-ukrainische Grenze in einer Entfernung von bis zu 250 Kilometern. Der Ring zog sich vom Gebiet Woronesch nordöstlich von der Ukraine über Rostow südöstlich bis zur Krim im Süden der Ukraine. Deshalb hielten Experten einen schwer ausrechenbaren Angriff von mehreren Seiten für möglich. Die Gruppe Conflict Intelligence Team machte dabei auch Truppenteile aus, die von weit her gekommen waren, so Artillerie- und Panzerbrigaden der 58. russischen Armee, die zuvor im Nordkaukasus stationiert waren. Bewohner der Krim machten Einheiten der 76. Fallschirmjägerdivision aus Pskow aus. Alle Angaben blieben jedoch äußerst lückenhaft, weil sie von russischer Seite nicht bestätigt oder ergänzt wurden. Die Spannungen ließen wieder nach, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin im Juni in Genf den US-Präsidenten Joe Biden getroffen hatte. Die russische Militärpräsenz an der Grenze zur Ukraine nahm wieder ab. Die Gefechte an der Frontlinie im Donezk-Becken blieben allerdings weiter intensiv. Neu war, dass die Ukraine zum ersten Mal türkische Kampfdrohnen einsetzte und mit ihnen eine Haubitze der Separatisten zerstörte. Im Oktober wiederholte sich das Szenario vom März. Diesmal machte der Ort Jelnya im Smolensker Gebiet Schlagzeilen. Er befindet sich 250 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze. Satellitenaufnahmen zeigten dort Panzer der 1. russischen Garde-Panzerarmee, die sich dort offenbar zusätzlich befanden. Vor allem Quellen in den USA lieferten Angaben zum Umfang der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine insgesamt. Demnach handele es sich um mindestens 100.000 Soldaten. Diese gehörten mindestens 40 taktischen Gruppen an, die unter anderem aus Panzern und Kampfflugzeugen bestehen. Allein 12 solche Gruppen sollen sich auf der Krim befinden, weitere 15 im Gebiet Rostow und im Donezk-Becken. Insgesamt stünden 1.200 Panzer zu einem Angriff auf die Ukraine bereit, darunter welche vom Typ T-72 und T-90.
Also keine Entspannung. Die Menschen in der Ostukraine, die von einem Einmarsch Russlands zuerst betroffen wären, kennen die Fakten. Aber sie gehen damit sehr unterschiedlich um, wie unser Reporter Thomas Franke im zweiten Teil seiner Reportage berichtet.
Das Internationale Institut für Soziologie in Kiew hat kürzlich untersucht, wie die Menschen die aktuelle Kriegsgefahr einschätzen. Ein Ergebnis war, immer mehr Ukrainer würden Russland als Feind sehen und seien bereit, gegen Russland zu kämpfen, nicht nur im Westen der Ukraine, sondern auch im Osten. Das alles beziehe sich auf die Menschen, die auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet leben, betont der Soziologe Denis Kobzin. Und er fährt fort.
Der Studie zufolge ist, bezogen auf das ganze Land, jeder zweite Ukrainer bereit, Widerstand gegen die Besatzung durch Russland zu leisten. Im Osten sind die Zahlen niedriger. Im Osten sind 37,2% bereit, bewaffneten Widerstand zu leisten. Dazu kommen auch diejenigen, die bereit sind, zivilen Widerstand zu leisten, an Protesten teilzunehmen und dergleichen. Im Osten sind das 25,6%.
Weitaus schwieriger sei es herauszubekommen, wie viele Menschen an einen weitergehenden Angriff Russlands auf die Ukraine glaubten, sagt er. Kobzin spricht von drei Gruppen.
Die erste Gruppe, das sind Leute, die jede Information, jede Expertenäußerung aufsaugen und untereinander diskutieren. Sie haben wirklich Angst, dass das passiert. Zu der Gruppe gehöre auch ich.
Diese Gruppe schätzt er auf circa ein Drittel der Bevölkerung im Osten der Ukraine. Im Landesdurchschnitt sei sie größer. Mehr als 50% hätten Angst davor.
Die zweite Gruppe sind Menschen, die seit 2013, 2014 ihr normales Leben weiterleben. An ihnen sind der Maidan, die Ereignisse auf der Krim und die im Donbass vorbeigegangen. Sie meinen, Politik interessiere sie nicht, solange sie nicht selbst betroffen sind.
Das seien etwa 20% im Osten der Ukraine. Fast ebenso groß sei die dritte Gruppe.
Das sind diejenigen, die große Sympathien für Russland und einige von ihnen sogar für Putin hegen. Selbst wenn sie anerkennen, dass Russland Krieg führt, finden sie trotzdem, dass die Ukraine daran schuld ist. Denn sie sind überzeugt, dass Russland niemals sein Brudervolk überfallen würde.
Die Mär vom Brudervolk und von der Zusammengehörigkeit ist ein fester Bestandteil der Propaganda, die die russischen Staatssender und andere von Russland kontrollierte Medien auch in der Ukraine verbreiten. Die Ukraine sei in der Hand fremder, faschistischer Kräfte und müsse deshalb befreit und heimgeholt werden. Eine Diskussion zwischen den Gruppen gebe es schon lange nicht mehr, sagt der Soziologe Kobzin.
Don't tell, don't ask.
Die Leute haben so eine Strategie entwickelt. Frag nicht, rede nicht darüber. Alle wissen längst, wer auf wessen Seite steht, wer sich wo informiert, wer pro-sowjetisch ist, wer pro-russisch, wer pro-ukrainisch. Und wenn das Gespräch doch mal darauf kommt, versuchen alle ringsherum, das zu ignorieren oder zu ersticken. Meine älteren Verwandten zum Beispiel sind natürlich pro-sowjetisch. Sie sehen Russland als einen großen Freund, mit dem man sich am besten vereinen sollte. Wir diskutieren das nicht, weil alle wissen, ich und sie auch, dass so ein Gespräch zu nichts führt.
Repräsentative Umfragen unter den Menschen in den besetzten Gebieten sind derzeit nicht möglich. Informationen von dort gibt es allenfalls über private Kontakte. Marina Tereschenko, die Journalistin aus Severodonetsk, erzählt von Freunden, die erst geflohen, später aber nach Luhansk zurückgekehrt sind, weil sie nicht Fuß fassen konnten oder weil sie Familie im besetzten Teil hatten. Marina Tereschenko kann nicht mehr zurück, selbst wenn sie es wollte. 2014, als in Kiew und im Rest des Landes Millionen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gefordert haben, war sie in einer demokratischen Jugendorganisation in Luhansk aktiv, hat dort pro-europäische Proteste mitorganisiert. Sie hält aber Kontakt zu ihren Freunden.
Bisher ist bei ihnen alles ruhig. Es ziehen sogar Leute aus den abgewirtschafteten Regionen Russlands dahin. Denn in der Ukraine, auch im besetzten Teil, wächst Obst. Da haben sie etwas für die Kinder und Wohnraum ist billig. Lugansk ist noch nicht wieder so wie vor dem Krieg, aber es wächst wieder.
Verifizieren lässt sich auch diese Information nicht.
Hallo, Irochka, привет, это Оля.
Ortswechsel, Slavyansk, etwa 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Hier lebt die Immobilienmaklerin Olga Altunina. Als ich mich vor 3 Jahren das erste Mal mit ihr traf, zeigte sie mir die Kriegsspuren in der Stadt. Das zerschossene Krankenhaus von Slawiansk, Anfänge des Wiederaufbaus. Sie erzählte, wie anfangs die Autoreifen, auf dem von schweren Panzern durchfurchtem Asphalt, heulten. Slawiansk war einer der ersten Orte, an dem die von Russland unterstützten Truppen 2014 die Macht übernahmen. Viele Bewohner, gerade Ältere, begrüßten damals die Besatzer, andere flohen. Nach 3 Monaten übernahm die ukrainische Armee wieder die Kontrolle. Auch in Slawiansk reden Ende 2021 nur wenige über eine weitere Invasion Russlands, sagt Altunina.
Als die Kämpfer 2014 wieder aus Slawiansk abzogen, ist ein kleiner Teil der Bevölkerung mit ihnen nach Donetsk gegangen. Sie haben uns mehrfach Grüße geschickt in dem Sinn, wir kommen bald zurück, wir werden stärker, wir haben unsere Reihen aufgefüllt. Slawiansk gehört bald zur Volksrepublik Donetsk. Das ist seit 2014 unser Zustand. Der Mensch kann aber nicht lange in einer solchen Anspannung leben. Deshalb gewöhnt er sich irgendwann daran. Das ist so wie bei den Leuten, die an der Konfliktlinie wohnen, dort, wo geschossen wird, wo Gebäude zerbombt werden und Menschen sterben. Mit den Jahren haben sie gelernt, die Geschosse zu unterscheiden, wissen, bei welchen sie sich auf den Boden werfen müssen, bei welchen sie wie reagieren müssen. Die Menschen gewöhnen sich daran. Und ähnlich ist es in Slawiansk.
Viel größere Sorgen bereitet ihr die Wirtschaft, der Immobilienmarkt zum Beispiel.
Es kauft praktisch niemand etwas, aber es steht sehr viel zum Verkauf. Und das bedeutet, dass die Leute darüber nachdenken, wegzuziehen.
Altunina wirkt frustriert. Sie ist nach der Befreiung von Slawiansk 2014 bewusst dort geblieben, hat begonnen, sich politisch zu engagieren. Sie wollte die Region entwickeln, die Abwanderung stoppen, sprühte vor Energie. Sie wurde in den Stadtrat von Slawiansk gewählt und war schockiert, denn dort blockierten sich prorussische und demokratische Kräfte so, dass überhaupt keine Beschlüsse gefasst wurden. Zuletzt reichte es nicht mal für einen Haushalt. In der Folge wurden Gehälter für Ärzte und Lehrerinnen nicht gezahlt, sogar die Versorgung der Stadt mit Trinkwasser wurde eingeschränkt. All das verstärkt die Hoffnungslosigkeit in dem Ort nicht weit von der Front und destabilisiert die Region auch ohne einen erneuten Einmarsch russischer Truppen. Im Mai 2021 setzte Präsident Selenskyj einen Stadtkommandanten in Slawiansk ein, um die politische Blockade zu beenden. Der Stadtrat wurde aufgelöst. Auch andere demokratische Instrumente der Teilhabe, wie Bürgerpetitionen oder Bürgerhaushalte, wurden auf Eis gelegt, erzählt Olga Altunina.
Es gibt jetzt keine Politik, es gibt keine Möglichkeit, auf die Entwicklung der Stadt Einfluss zu nehmen. Alles ist auf Pause gestellt. Und ich denke darüber nach, gleichfalls die Stadt zu verlassen.
Wie immer sind es gerade die qualifizierten Menschen, die die Orte nahe der Front verlassen. Auch Freunde von Marina Tereschenko aus Severodonetsk. Sie selbst sei nur noch aus privaten Gründen dort.
Immer mehr Bekannte von mir sind inzwischen in Kiew oder sogar im Ausland. Sie laden mich zum Beispiel nach Dänemark ein. Meine beste Freundin lebt jetzt in Florida. Sie sagt auch dauernd, ich solle nachkommen. Ich könnte dort arbeiten. Wenn ich könnte, würde ich ehrlich gesagt auch weggehen.
Der Soziologe Denis Kobzin will in Kharkiv bleiben, weil dort seine Eltern und Schwiegereltern sind. Aber
viele meiner Bekannten sind in den letzten 7 Jahren fortgegangen. Viele haben sich eine Wohnung in einer anderen Stadt gekauft, um dort im Notfall unterzukommen. Wir denken auch darüber nach. Es ist klar, dass wir ein ruhiges Leben, wie wir es vor 2014 hatten, hier nie wieder führen können. Wir werden immer mit der Bedrohung leben müssen. Deshalb ist es gut, einen Ort zu haben, wohin man zumindest während der Kämpfe ausweichen kann.
Und Irina aus Severodonetsk hofft erstmal auf die Feiertage.
Bald ist Silvester, da wird es ein bisschen ruhiger. Die Vorfreude auf den Festtag und die Möglichkeit, auf etwas Besseres zu hoffen, das tut gut und macht froh.
Das Damit könnte sie recht haben, denn unabhängige russische und ukrainische Experten sagen, wenn Russland angreift, dann eher im Januar oder Februar des nächsten Jahres und nicht jetzt. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich? Meine Kollegin Sabine Adler beobachtet seit mehr als 20 Jahren das Geschehen in Russland und natürlich auch das Agieren von Wladimir Putin. Sie ist mir zugeschaltet. Frau Adler, wie wahrscheinlich ist für Sie ein Einmarsch Russlands in die anderen Regionen der Ukraine?
Ich würde es gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Wie wahrscheinlich war es im Februar 2014, dass Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert? Wie wahrscheinlich war es, dass wenig später in der Ostukraine ein von Moskau finanzierter und unterstützter und auch initiierter Krieg beginnt gegen das eigene Land, gegen die Ukraine. Das sind also völlig überraschende Entwicklungen gewesen, die mit einer maximalen Verwirrungsstrategie einhergingen im Vorfeld. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass alle auf den Truppenaufmarsch schauen, auf die massierte Technik und auch auf die Soldaten, die entlang der ukrainischen Grenze stationiert sind. Aber dass es möglicherweise ein ganz anderes, ein überraschendes Szenario geben könnte, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, den bislang alle ausschließen. Wir wissen es nicht. Ganz klar ist, diese wiederholten Drohungen, die sich eigentlich immer steigern und auch jetzt mit der Forderungsliste an die USA und an die NATO, diesen Drohungen muss ja irgendetwas folgen. Ansonsten würde sich Wladimir Putin unglaubwürdig machen.
Das wollte ich nämlich ansprechen. Was bezweckt Putin mit seinen Drohgebärden? Er kann ja nicht ewig blöffen, wie Sie sagen. Wie ernst kann man also sie nehmen? Ich meine, er muss ja auch eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Hat er das Geld und die Truppen für einen solchen Einmarsch, der dann auch lange dauern wird?
Also er hat das Geld definitiv nicht. Man sieht, wie schwer Russland mit der Corona-Lage fertig wird. Man sieht, dass die Sanktionen gewirkt haben. Denn es gibt seit vielen Jahren, seit 2014, kein Wirtschaftswachstum in Russland. Das hängt unter anderem mit den Sanktionen nicht nur, aber auch zusammen. Und es ist meiner Einschätzung nach ein absolutes Ablenkungsmanöver. Das auch mit einer Chuzpa einhergeht. Man muss sich vorstellen, ein Nachbar überfällt dein Haus, raubt den Keller aus und du schützt dich dann vor einem neuen Einbruch. Und dann regt sich genau dieser Nachbar, der eingebrochen ist, darüber auf, dass du dich schützt. So in etwa muss man sich dieses Vorgehen von Putin gerade vor Augen halten. Also das ist eine Chuzpe, mit der er da vorgeht, auch international auf der Bühne einen Platz beansprucht. Und das ist es, worum es eigentlich geht. Zum einen Ablenkungsmanöver nach innen, zum anderen zu sagen, Russland ist wer, Russland möchte mitspielen, Russland gehört zu diesen großen Playern der Welt.
Wie kann er das denn finanzieren?
Er kann es finanzieren, weil der Westen seit Jahrzehnten Öl und Gas in Russland kauft und damit auch eine gewisse Mitschuld an der Modernisierung der russischen Armee in den letzten Jahren und Jahrzehnten mitträgt. Der Westen kann sich fragen und sollte sich vielleicht fragen, ob er weiter Russland dieses Gas, Öl und im Übrigen auch Kohle abkauft und somit diese Finanzierung weiter betreibt. Schon aus klimatechnischen Gründen könnte man sagen, da könnte man sich allmählich etwas anderes überlegen, aber möglicherweise auch aus Sicherheitsgründen.
Ein interessanter Aspekt, der so noch nicht oft erzählt wurde. Das war meine Kollegin Sabine Adler, langjährige Osteuropa-Korrespondentin, über die nicht einfache Einschätzung, was Wladimir Putin bezweckt mit seinen Manövern an der Grenze zur Ukraine und wie der Westen das finanziert. Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um die Wunschweltzeit, zu der wir Sie ja aufgerufen haben, und die fällt auf Nordkorea. Das war eine besondere Herausforderung für unser Team, denn der Zutritt in dieses Land ist für Journalisten nahezu unmöglich. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.